Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Die einen machen, oder nein, die einen naschen Schokolade, die anderen machen sie gewissermaßen. Sie müssen die Kakaobohnen ernten. Große Teile des Kakaos kommen aus Westafrika. Und dort hat sich wenig geändert an der Ausbeutung der Arbeiter, die eben teilweise noch Kinder sind. Blutige Nikoläuse hat deshalb unsere Autorin ihren Bericht genannt. In Sachen Klima kriegen wir heute eine ganze Menge Input nach unserer Sendezeit. Trotzdem geben wir Ihnen schon mal einen Ausblick. Die Weltwetterorganisation, die wird uns erzählen, wie warm 2021 voraussichtlich wird. Und wir dürfen uns darauf einstellen, dass es nur eine Handvoll Jahre gibt, die mit den hohen Temperaturen des kommenden Jahres mithalten können. Und das UN-Umweltprogramm wird heute berichten, dass das Klima ein für alle Mal ruiniert wäre, wenn tatsächlich alle Investitionen, die aktuell noch geplant sind, in Kohle, in Öl und in Gas, wenn die auch wirklich so umgesetzt werden. Mein Kollege Georg Ehring, der wird Sie im Laufe des Tages auf verschiedenen Sendeplätzen darüber auf dem Laufenden halten. Das ist die ganz große Ebene. Doch im Kleinen, da lässt sich durchaus auch noch was ändern. Das zeigt eine Initiative, die jetzt gerade den Hessischen Gründerpreis bekommen hat. Es geht darum, Kontrolle darüber zurückzugewinnen, wo unsere Lebensmittel herkommen und was wir eigentlich genau damit unterstützen. Die Idee, die kommt aus Frankreich und die verbreitet sich jetzt in ganz Europa. Verbraucherinnen und Verbraucher tun sich zusammen und bieten Landwirten faire Preise, wenn die im Gegenzug ihre Tiere artgerecht halten. In Hessen heißt diese Verbrauchergemeinschaft Du bist hier der Chef. Sie garantiert den 15 nordhessischen Biolandbauern einen deutlich höheren Milchpreis, als sie sonst auf dem Markt bekommen würden. Ludger Fittgau hat sich das angesehen.
58 Cent. Die bekommen 15 nordhessische Landwirte für die Bio-Weidemilch, die sie der Verbraucherinitiative Du bist hier der Chef zur Verfügung stellen. Damit liegt der Preis, den die Biobauern erzielen, aktuell rund 10 Cent über dem Marktpreis für Biomilch und mehr als 20 Cent über dem Preis, den die Landwirte für konventionell hergestellte Milch bekommen. Verkauft wird die sogenannte Chefmilch bisher vor allem über Supermärkte in Hessen. Mehr als 9000 Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich in einer Online-Umfrage dafür entschieden, für diese Milch im Laden rund 1,45 Euro zu zahlen, um den nordhessischen Landwirten faire Erzeugerpreise zu garantieren. Gründer des Vereins Du bist hier der Chef, die Verbrauchermarke e.V., ist Nicolas Barthelmé aus Eltville am Rhein.
Also die Milch wird gut angenommen. Wir sind mittlerweile bei 6 Handelsketten drin. Also mit Rewe sind wir gestartet. Mittlerweile gibt es das Produkt auch bei Tegut, bei Wasgau, bei Hecht, bei Natura und in einigen Edeka-Märkten. Oder wir haben, glaube ich, in den letzten Wochen über 300.000 Liter schon abgesetzt. Also wir sind damit zufrieden. Und der Weg ist das Ziel. Wir haben extrem gute Feedbacks von den Verbrauchern über den Geschmack, über die Qualität. Die Leute sagen, das schmeckt extrem gut und schmeckt auch nach gutem Gewissen, weil sie natürlich wissen, wie es produziert wurde, wenn sie damit unterstützen. 15 Betriebe sind das in Nordhessen.
Das sind ökologisch wirtschaftende Agrarbetriebe, die ihre Milch in die Upländer Bauernmolkerei liefern, der von Biobauern selbst organisierten Milcherzeugergemeinschaft Hessen im nordhessischen Willingen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Die nordhessische Biomolkerei war 2005 auch die erste Erzeugergemeinschaft, die sogenannte faire Milch in den Fachhandel brachte. Sie produziert nach den Richtlinien des Biolandverbandes. Molkerei-Geschäftsführerin Katrin Arzt-Steinbrink erklärt, warum für sie die Kooperation mit der Verbraucherinitiative Du bist hier der Chef wichtig ist.
Das Attraktive an dieser Verbrauchermilch, finde ich, ist, dass die Verbraucher entscheiden können, welchen Zusatznutzen sie haben möchten, was die Bauern also zusätzlich leisten sollen. Und dass aber gleichzeitig bei der Umfrage auch der Preis dahinter steht, der das mehr kostet. Und in diesem Fall entscheiden sich die Verbraucher dann ganz bewusst, dass sie auch bereit sind, mehr zu zahlen und nicht, wie das sonst oft so ist, dass Verbraucher Wünsche haben, aber erstens mal nicht wissen, wie viel mehr Kosten das dann bringt, teilweise nicht bereit sind, das dann mehr zu zahlen. Und all das führt dazu, dass dann oft diese Mehrkosten bei den Bauern hängen bleiben.
Der bisherige Erfolg mit der Biomilch hat die Verbraucherinitiative Du bist hier der Chef nun auch dazu ermutigt, das zweite faire Produkt anzubieten. Hühnereier nämlich. Wieder gibt es eine Umfrage unter Verbraucherinnen und Verbrauchern, die deutlich die Vorzüge von Biohaltung bei Legehennen beschreibt. So hat ja jedes Huhn mindestens 4 Quadratmeter Auslauf. Im Stall dürfen maximal 6 Tiere pro Quadratmeter gehalten werden. Mindestens 1/3 der Stallfläche ist ein eingestreuter Scharraum, Legenester und Sitzstangen stehen zur Verfügung. In einem Stall dürfen maximal 3000 Hennen untergebracht sein. Nicola Barthelmé weist darauf hin, dass die Verbrauchergemeinschaft auch eine Obergrenze von 1500 Legehennen bei Freiland und Biohaltung anbietet. Damit sollen auch Betriebe mit mobilen Ställen die Möglichkeit bekommen, für die Initiative zu produzieren.
Wir haben Anfang Oktober den Fragebogen fürs zweite Produkt für die Eier tatsächlich online gestellt und auch wieder Teilnahmerekorde. Über 12.000 Verbraucher haben bereits mitgemacht. Das sind schon 1/3 mehr als bei der Milch. Das ist unglaublich, ja. Und der Fragebogen ist noch bis Ende des Monats, also bis Ende November online. Und wir laden natürlich dann alle dazu ein, mitzumachen und mitzuentscheiden.
Die Upländer Bauernmolkerei baut gerade im nordhessischen Willingen ein neues Molkereigebäude. Pünktlich zum 25. Jahrestag der Erzeugergemeinschaft soll es im kommenden Jahr fertig werden. Dann könnte die Molkerei außer Biomilch auch weitere Milchprodukte für die Verbraucherinitiative Du bist hier der Chef produzieren. Joghurt etwa.
Frauen zahlen mehr Gebühren für Investmentfonds als Männer. Sie werden von den Banken anders behandelt. Das zeigt eine aktuelle Studie vom ZEW und des Frankfurter Finanzforschungszentrums SAFE. Warum ist das so? Darüber habe ich vor der Sendung mit einer der Autorinnen der Studie geredet, mit Christine Laudenbach. Sie ist Professorin für Verhaltensökonomie an der Uni Bonn. Ich habe sie gefragt, wenn Frauen für ihre Geldanlage höhere Gebühren als Männer bezahlen, dann hat sich bei mir beim Lesen, beim Hören schon so ein bisschen was gesträubt, denn das hört sich so ein bisschen an wie eine Meldung von vor 30 Jahren nach dem Motto, da steht ein Bankberater oder vielleicht auch sogar eine Bankberaterin und es kommt eine Frau und der dreht ja dann irgendwas an nach dem Motto, mit der kann man es ja machen, die hat ja eh keine Ahnung. Glauben die Berater tatsächlich, die Frauen seien unbedarft?
So einfach ist das, glaube ich, nicht. In unserer Studie kommt raus, dass Männer eher eine Zweitmeinung hören möchten, dass sie ein paar Anlagetipps bekommen möchten und Frauen wollen im Durchschnitt eher das Thema loswerden. Also sie möchten jemanden, der ihnen bei den Entscheidungen hilft, sie möchten sich nicht drum kümmern müssen, sie möchten am liebsten ihr Portfolio, falls sie anlegen, gar nicht nochmal regelmäßig beobachten müssen, sondern einfach das Thema erledigt haben.
Das heißt, die Frauen werden nicht bewusst diskriminiert, sondern sie sind teilweise selbst schuld, weil sie suggerieren, nimm mir das ab.
Ja, so kann man es auch wieder nicht sagen. Also was man sagen kann, ist, dass die Frauen bekommen ja ein anderes Produkt. Sie bekommen nicht dasselbe Produkt für einen anderen Preis. Zumindest, wenn man jetzt mal unsere Erkenntnisse zu den Rabatten weglässt. Also Männer bekommen auch eher einen Rabatt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber bei den Fonds bekommen sie ein anderes Produkt. Und dieses Produkt ist häufig eine Kombination verschiedener Fonds, also so ein genannter Dachfonds oder etwas Vergleichbares. Und diese Produkte haben standardmäßig eine höhere Gebühr. Man muss sich eben nicht drum kümmern. Es wird automatisch gemanagt und es ist daher ein Rundum-Sorglos-Paket. Jetzt sind diese Produkte aber deutlich teurer. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ob den Frauen auch der Preis bewusst ist, den sie für diese Mehrleistung zahlen und ob sie das auch möchten.
Wir wissen nicht genau, ob Frauen bereit sind, für dieses Rundum-Sorglos-Paket mehr zu bezahlen, ob das von den Bankberatern und Beraterinnen transparent gemacht wurde.
Also was wir wissen ist, dass Frauen, wenn wir sie mit den Männern in unserer Studie vergleichen, auch ein schlechteres Kostenwissen haben. Also dass sie auch unsicherer sind bezüglich ihres Wissens im Hinblick auf die Kosten. Wir haben aber auch gefunden, dass selbst bei Beratern es der Fall war, dass sie den Unterschied in den Gebühren langfristig nur sehr schwer ausrechnen konnten. Aufgrund der Ergebnisse der Studie kann man nicht von einer bewussten Diskriminierung sprechen. Was man sagen kann, ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich beraten werden. Also dass zum Beispiel auch bei derselben Risikoeinstellung, die man angibt, unterschiedliche Produkte empfohlen werden und bei Frauen in der Regel ein geringeres Risiko. Und man kann auch sagen, dass es Hinweise darauf gibt, dass es so eine Art Schubladendenken gibt, mit dem beraten wird. Die durchschnittliche Frau ist ein bisschen risikoaverser. Die durchschnittliche Frau möchte eher so ein rundum sorglos Paket haben. Und was wir auch feststellen, ist, dass Frauen, die ein höheres Finanzwissen haben, ihren Rat zum Beispiel häufiger nicht annehmen. Also häufiger das Empfohlene dann nicht umsetzen.
Das heißt, es läuft darauf hinaus, dass sie Frauen raten, sich eine bessere Finanzbildung zuzulegen, weil sie dann selbstbewusster verhandeln können.
Naja, also ich glaube, wenn ich sage, mir ist bewusst, dass ich 1 Prozentpunkt zum Beispiel mehr bezahle für dieses Produkt und mir ist diese Leistung es wert, dann ist es in Ordnung. Ich kann es mir in vielen Fällen allerdings fast nicht vorstellen, weil wenn man das mal hochrechnet, und oft sind ja solche Produkte langfristig angelegt auf 10, 20 Jahre, dann sind die Gebührenunterschiede natürlich schon relativ stark. Und ich habe ja oft auch gar kein Gefühl dafür, wie teuer so ein Fonds überhaupt sein darf. Ne? Und das heißt, es ist, glaube ich, eine ähnliche Blackbox bei Gebühren, dass viele Kunden auch gar nicht wissen, was denn so ein durchschnittlicher Fonds überhaupt kostet.
Kann man das von seinem Berater oder seiner Bankberaterin verlangen, dass sie einem das mal auf die lange Strecke vorrechnen?
Ja, das auf jeden Fall. Und so, was man auch verlangen kann, ist, denke ich, dass man in seiner Risikoklasse zum Beispiel ein Gefühl für die durchschnittliche Gebühr von solchen Produkten bekommt. Ne? Also, dass man weiß, was gibt es denn überhaupt? Ne? Welches Universum ist denn da? Ich glaube, da ist halt häufig eben das Problem, dass man sich dann vielleicht auch nicht so genau damit beschäftigen möchte oder dass man vielleicht auch ein bisschen überfordert ist, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt.
Was raten Sie im Endeffekt, insbesondere Frauen jetzt?
Was ich aus der Studie nicht lesen kann, ist, dass es für Frauen besser ist, nicht zur Beratung zu gehen. Ich glaube, das ist ein sehr gefährliches Thema bis zu einem gewissen Grad. Und zwar aus dem Grund, weil ich wirklich denke, dass es sehr, sehr schlecht wäre, wenn Frauen daraus lesen, dass sie gar nichts machen sollen. Weil das ist ja gerade ein Problem, das wir vor allem auch in Deutschland haben, dass Frauen nicht am Aktienmarkt investieren, dass dadurch der Gap zu dem Vermögen von vergleichbaren Männern vielleicht noch größer wird. Und wenn natürlich man daraus dann liest, ich mache das ja gar nicht, dann ist das halt sehr gefährlich. Was ich Frauen rate, ist, es gibt inzwischen sehr, sehr viele Möglichkeiten über die sozialen Medien, über Podcasts, sich zu informieren und auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, worauf man bei der Geldanlage achten muss, ohne dass es gleich super kompliziert wird. Und da gibt es eben sehr, sehr schöne Möglichkeiten, die auch teilweise fast amüsant zu lesen sind, bei denen man sich austauschen kann und es so eine Möglichkeit gibt, so ein Grundwissen aufzubauen, mit dem man dann auch die richtigen Fragen stellen kann, wenn man am Ende doch mit einem Berater seine Entscheidungen treffen möchte.
Die Verhaltensökonomin Christine Laudenbach dazu, warum Frauen höhere Gebühren für ihre Geldanlagen zahlen. Alle Jahre wieder diskutiert Europa rund um die Weihnachtszeit über blutige Schokolade aus Westafrika. Woran liegt es, dass sich nichts ändert? Dem gehen wir heute nach. In der Elfenbeinküste ein Kakaoriese auf dem Markt. Die Kakaonachfrage, die steigt nämlich stetig. Aber davon haben die PlantagenarbeiterInnen und die Menschen aus der Verarbeitung kaum etwas. Während wir hier gerade in der Adventszeit fleißig naschen, sind es selbst oft Kinder, die den Kakao dafür unter prekären Bedingungen ernten. Geändert hat sich trotz zahlreicher Versprechungen nicht viel. Die Kinderarbeit, die nimmt sogar zu. Dunja Sadaki berichtet.
Eine Kakaoplantage in der Region Abuja im Süden der Elfenbeinküste. Die Polizei ist gekommen, um zu kontrollieren, wo arbeiten Kinder auf den Kakaoplantagen, anstatt zur Schule zu gehen. Sie werden fündig. Ein kleines Mädchen, etwa 7 Jahre alt, mit rosa Pulli weint und klammert sich an seine Mutter. Die beteuert, das Kind arbeite nicht. Aber sie ist dieses Jahr nicht in die Schule gegangen. Wir hatten dieses Jahr kein Geld für die Schulgebühren. Trotzdem, Mutter und Tochter kommen mit aufs Revier, sagt Polizeichefin Rosa Kanda der Nachrichtenagentur Reuters. Wir haben Tochter und Mutter mitgenommen. Die Mutter kann uns zeigen, dass das Kind in Klasse 2 gehört und zumindest im vergangenen Jahr zur Schule gegangen ist. Hier wird kontrolliert, was in der Elfenbeinküste schon lange ein großes Problem ist. Kinderarbeit. Laut einer aktuellen Studie des NORC-Forschungsinstituts an der Universität von Chicago arbeiten rund 1,6 Millionen Kinder in der Kakaoproduktion in den Kakaonationen Ghana und Elfenbeinküste. Mehr als 40% aller Kinder zwischen 5 und 17 Jahren arbeiten unter besonderen Gefahren, zum Beispiel nachts mit scharfen Werkzeugen oder sie sind chemischen Mitteln ausgesetzt. Die Bilanz der Studie ist bitter. Der Gesamtanteil der Kinderarbeit hat in den letzten 10 Jahren zugenommen, genau wie die Kakaoproduktion. Nach Angaben der Fairtrade Foundation fließen aber nur rund 6% der Gesamteinnahmen der Schokoladenindustrie zu den Landwirten zurück. Die Gewinner seien nicht die Erzeuger, erzählt João Coffi Jean-Baptiste. Er ist Kakaobauer in Tafissou im Zentrum der Elfenbeinküste. Er sagt, viele Bauern hätten schlicht und einfach kein Geld, um Erntehelfer anzustellen. Sie müssten heute das Doppelte verdienen, um ihre Existenz zu sichern. Die sinkenden Kakaopreise und die Corona-Pandemie hätten die Bauern zusätzlich getroffen, auch wenn die Regierung den Preis für ein Kilo Kakao festgesetzt habe, auf umgerechnet ca. 1,50 Euro. Es ist alles sehr anstrengend. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Die Kinder müssen zur Schule gehen, die Arbeiter müssen bezahlt werden. Wir können uns Vorräte nicht leisten. In diesem Jahr hatten wir dank der festen Preise wenigstens etwas Geld. Ansonsten ist es schwer. Es gibt nicht genug Kakao, da die Erde nicht mehr so fruchtbar ist. Weil das Geld knapp ist und Erntehelfer zu teuer geworden sind, müssen häufig Kinder nach der Schule auf den Plantagen ihrer Eltern mithelfen. Oder sie arbeiten auf fremden Plantagen, um ihre armen Familien zu unterstützen. Menschenrechtsorganisationen prangern seit Jahren an, dass große Schokoladenhersteller wie Nestlé oder Mars schon längst Kinderarbeit in ihren Lieferketten hätten abschaffen können. Doch auch nach gut 20 Jahren Versprechungen und nach eigenen Zielsetzungen, die immer wieder verschoben wurden, bleibt Kinderarbeit ein Problem der Kakaobranche. Das sieht ein Vertreter der Branche anders. Bru Alatin ist der Länderdirektor der World Cocoa Foundation, einer Organisation von rund 100 führenden Unternehmern der Kakaobranche. Er sagt, es habe deutliche Fortschritte gegeben. Der Kakaosektor hat in der Tat versprochen, die Kinderarbeit auf Plantagen zu reduzieren. Es wurden Anstrengungen unternommen und es gibt positive Entwicklungen. Der Zugang zur Bildung hat sich in den letzten 10 Jahren stark verbessert. Aber wir schätzen, dass derzeit leider nur etwa 10-20% der Kakaolieferkette in der Elfenbeinküste und Ghana durch wirksame Schutzsysteme abgedeckt sind. Viele unserer Partner sind kürzlich erhebliche Verpflichtungen eingegangen, um diese Abdeckung zu erhöhen, sodass wir auf dem richtigen Weg sind. Alatin sagt, Schokoladenhersteller hätten beispielsweise dabei geholfen, Schulen zu bauen, Kinder dorthin zu schicken und die Produktion von Kakao zu erhöhen. Auch die Studie aus Chicago sagt, dass dort, wo Hersteller gezielt agieren, Kinderarbeit deutlich reduziert wird. Und da liegt die Hauptkritik. Die Industrie mit ihren Milliardengewinnen hätte schon weitaus mehr tun können, um die Situation von Erzeugern zu verbessern, so Kritiker, sodass Kinderarbeit schon heute kein Problem mehr sein müsste. Dazu gehören etwa höhere Preise für die Erzeuger, Hilfe bei der Produktionssteigerung, strengere Kontrollen und Entwicklungsprogramme in den kakaoproduzierenden Gemeinden. Aber auch die großen Schokoladenkonsumenten wie Europa oder die USA müssten ihre Schokokonzerne stärker in die Pflicht nehmen. Vor dem obersten Gerichtshof in den USA wird gerade darüber verhandelt, ob Schokoladenunternehmen für Kinderarbeit auf den afrikanischen Plantagen verantwortlich gemacht werden können. Mittlerweile haben auch die kakaoproduzierenden Nationen, Elfenbeinküste und Ghana, gemeinsam reagiert. Seit Oktober müssen Käufer von Kakaobohnen eine Prämie von etwa 400 US-Dollar pro Tonne zahlen. Das hat aber jetzt schon einen bitteren Beigeschmack. Große Hersteller von Schokoladenprodukten stehen auch in diesem Zusammenhang wieder am Pranger. Schon jetzt versuchen sie laut Kritikern, die Prämien durch Tricks zu umgehen.
Die Ausbeutung in der westafrikanischen Kakaoindustrie. Deutschland sollte eigentlich wilder werden. Wilder in dem Sinne, dass es nur noch wenig Flecken gibt, wo die Natur einfach wachsen darf, wie sie möchte. 19 namhafte Naturschutzorganisationen, die sogenannte Initiative Wildnis in Deutschland, die sagen heute, da muss deutlich mehr passieren. Die Bundesregierung, die wollte bis Ende des Jahres 2% der Landesfläche als Wildgebiete ausweisen, hat aber nur 0,6% zur Verwilderung ausgewiesen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn es jetzt wieder kälter wird, wie vor ein paar Tagen, dann möchte man es drinnen wirklich warm haben. Dafür muss die Heizung aber auch einwandfrei laufen. Wenn nicht jeder Heizkörper gleichmäßig warm wird, dann hilft es oft auch nicht, einfach die Thermostatventile höher zu drehen. Also was hilft? Oft ein hydraulischer Abgleich. Denn der optimiert die Heizung, indem er nicht nur für ausreichend Wärme sorgt, sondern er drückt auch noch zusätzlich auf die Heizkosten um bis zu 10%. Wann ein solcher hydraulischer Ausgleich sinnvoll ist, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Wenn es Probleme mit der Wärmeverteilung in den Wohnräumen gibt, dann kann es Zeit für einen hydraulischen Abgleich sein, sagt Dirk Mobers von der Energieagentur NRW.
Wenn zum Beispiel Strömungsgeräusche in den Heizkörpern sind oder auch Heizkörper nicht richtig warm werden.
Also wenn es im Heizkörper gluckert oder rauscht. Manchmal hilft es allerdings schon, den entsprechenden Heizkörper zu entlüften, ohne dass man damit einen Heizungsmonteur beauftragen müsste.
Das passiert gerade häufig auch an dem Heizkörper, der am weitesten oben und auch oft am weitesten von der Heizung entfernt ist.
Fließt aber auch nach dem Entlüften nicht genügend heißes Wasser in den Heizkörper, dann wird sich daran auch dann nichts ändern, wenn das Thermostatventil bis zum Anschlag aufgedreht wird. Damit auch der letzte Heizkörper warm wird, kann man zwar an der Heizungsanlage die Leistung der Pumpe erhöhen, sodass sie mehr Wasser in den Kreislauf drückt. Doch dabei wird zugleich die Vorlauftemperatur des Wassers, mit der es in die Heizkörper transportiert wird, kräftig angehoben. Das kann durchaus funktionieren, doch unter dem Strich steigen damit auch die Heizungskosten nicht unerheblich. Denn die Pumpe frisst mehr Strom und der Heizkessel verbraucht mehr Gas oder Öl. Man kann übrigens selbst auf einfache Weise prüfen, ob die Hydraulik der Heizung noch ausreichend abgestimmt ist.
Man kann das auch dadurch mal testen, dass man die übrigen Heizkörper im Haus abdreht und wenn dann der Heizkörper, der sonst zu kalt bleibt, warm wird, dann hat man ein Problem, das mit einem hydraulischen Abgleich in den Griff bekommen werden kann.
Bei dem Abgleich ermitteln Fachunternehmen die nötige Pumpenleistung für die Wassermenge, die in die einzelnen Heizkörper fließen soll. Zu berücksichtigen ist dabei auch die Größe der Heizflächen sowie die Vor- und Rücklauftemperatur. Außerdem, sagt Dirk Mobers, müssen einstellbare Ventile an den Heizkörpern vorhanden sein.
Ist dann die erforderliche Wassermenge für die Heizkörper bekannt, kann der Fachmann am Thermostatventil die richtige Durchflussmenge einstellen und so dafür sorgen, dass alle Heizkörper die richtige Wärmemenge bekommen.
Ein hydraulischer Abgleich, ausgeführt von einem Fachbetrieb, kostet ungefähr 600 bis 800 Euro. Doch das kann sich nach der Erfahrung von Dirk Mobers von der Energieagentur NRW letztlich auszahlen.
Durch einen hydraulischen Abgleich können in der Regel 5-10% der Heizkosten eingespart werden.
Bei Anlagen, bei denen zuvor die Vorlauftemperatur erhöht wurde und die an einem Brennwertkessel hängen, kann die Ersparnis sogar bis zu 15% oder mehr betragen. Eine Ausgabe, die sich für viele Hausbesitzer rentieren kann.
Nach unserer Einschätzung sollte bei weit mehr als der Hälfte der Heizungsanlagen ein hydraulischer Abgleich noch vorgenommen werden.
Nach einer energetischen Modernisierung, betont Dirk Mobers, ist ein hydraulischer Abgleich immer angebracht.
Das heißt, wenn das Haus oder Bauteile energetisch saniert wurden oder die Heizungsanlage ausgetauscht worden ist, weil dann das Gebäude auf die veränderten Rahmenbedingungen wieder angepasst werden muss.
Wenn auch Sie Ihre Heizkosten optimieren und der Umwelt etwas Gutes tun wollen, dann interessiert Sie bestimmt der Marktplatz morgen. Es geht ab 10.08 Uhr um Wärmepumpen, wie man klimaschonend mit Luft oder Erdwärme heizen kann.